Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder mit einem alten Bekannten, den ich sehr schätze, den auch ganz, ganz viele von euch bestimmt kennen. Das ist niemand anders als Christoph Fellinger oder Karl-Christoph Fellinger, wie er auf LinkedIn steht. Aber er wird weiterhin Christoph genannt. Das kann ich jetzt hier mal kundtun, weil ich ihn eben gefragt habe. Und ich freue mich total, dass er da ist. Hi Christoph.
Moin Gero, hallo zusammen.
Sehr schön. Ja, wir kennen uns schon wirklich sehr lange. Also Christoph hat seine Spuren ja viele Jahre bei Beiersdorf hinterlassen und war da für verschiedene Talent Acquisition Themen und überhaupt das Thema Talent Acquisition zuständig, hat sich dann aber entschlossen, tatsächlich einen Schritt, in die Freiberuflichkeit zu machen, ne? Um dann im Sommer letzten Jahres bei Trendence einzusteigen, als Head of Product. Ja, sag mal, wie ist das denn eigentlich gekommen?
Also tatsächlich habe ich den Schritt mit der Freiberuflichkeit, den habe ich mir noch vorbehalten, sondern ich bin direkt von Beiersdorf gewechselt zu Trendence. Und das Lustige ist, dass ich also quasi von der einen Seite des Tisches auf die andere Seite des Tisches gewechselt bin, nämlich von demjenigen, der Produkte wie unter anderem die von Trendence kauft, zu demjenigen geworden bin, der Produkte für Menschen wie mich in meiner alten Rolle entwickelt, weiterentwickelt, sich neu ausdenkt. Und für mich fühlt sich das tatsächlich aber wie eine ganz organische Entwicklung an.
Ja, das hört sich auch so an und macht ja auch total Sinn. Also wenn ich an meine eigene Entwicklung denke, bin ich ja genauso von der einen Seite des Schreibtisches auf die andere quasi gewechselt und fand das auch ganz stimmig. Und es gibt ja noch andere Beispiele. Im Vorgespräch hatten wir ja schon kurz über ein paar Beispiele wie Tim Verhoeven oder Ute Neher gesprochen. Gibt ja noch ein paar mehr. Und ich finde einfach ganz interessant, was du da jetzt machst. Also wie muss man sich das wirklich vorstellen? Du sitzt da bei Trendence und überlegst, okay, wir sind eigentlich ja ein Marktforschungsunternehmen in diesem ganzen HR-Kontext rund um Employer Branding, Recruiting, New Work. Das sind, glaube ich, so die Hauptthemen, die ihr derzeit abdeckt. Und überlegst dir ja, welche Daten, welche Studien, welche Aufbereitung auch brauchen denn eigentlich die Leute, die in Corporates sitzen, im Mittelstand, aber vor allen Dingen auch in den großen Unternehmen. Ist das so?
Ganz genau. Okay. Der Punkt, womit sie mich bekommen haben, ist, dass es eine klare Strategie und Vision für das Unternehmen gab, halt nicht nur eigene Marktforschung, also die eigenen Befragungen dafür zu verwenden, sondern alles an externen Daten oder an Daten, die dazu beitragen, dass die Unternehmen auf Kundenseite halt besseres Personalmarketing oder besseres Recruiting oder besseres Employer Branding machen können. So, und da haben sie mich natürlich genau an einem richtigen Punkt erwischt, gefixt, weil ich schon in den ganzen Jahren vorher immer datengetriebener gearbeitet habe bei Beiersdorf und gesagt habe, yo, da habe ich richtig Bock drauf, weil es ist eben nicht die eine Quelle, sondern die Kombination von Quellen, wenn nicht sogar der Bezug zwischen verschiedenen Quellen, der einem hilft, den Job besser zu machen und das aufzubauen und weiterzuentwickeln, das ist im Prinzip meine Aufgabe. Bei Trendence.
Das hört sich sehr spannend an. Also ist das neben der eigentlichen Produktidee vielleicht sogar auch die Anbahnung von Gesprächen mit Besitzern, Eigentümern anderer Datenquellen. Ne? Ich hatte Robindro neulich im Interview, der erzählte auch, dass ihr, wenn ich das richtig im Kopf habe, mag sein, dass ich jetzt Quatsch rede, dass ihr Daten vom Arbeitsamt mit integriert und dergleichen. Ist das korrekt?
Genau, also Stellenanzeigen können da Quellen sein. Das Deutsche Statistische Bundesamt, das können also so frei verfügbare Quellen sein, können aber auch proprietäre Quellen sein. Und es ist eben so diese gezielte Kombination von Datenquellen, die tatsächlich dann das volle Bild erst ergeben. Ne? Gib dir ein Beispiel. Wir ja kommen klassischerweise natürlich von einer Befragung, ne, von Medienwirkung. Also was hast du wahrgenommen und wo hast du was wahrgenommen vom Unternehmen? Und da kann man ganz prima daneben legen, ja, und was ist denn tatsächlich an Performance gelaufen? Wie haben die Webseiten performt? Wie haben die Social-Media-Aktivitäten performt? Und das ist was, womit man dann halt das Ganze, den 360-Grad-Blick quasi bekommt und nicht nur die eindimensionale Richtung mit was ist die Wahrnehmung der Befragten.
Ja, ich halte das für total sinnvoll und auch für völlig schlüssig, sozusagen die Datenquellen zu erweitern. Trendins hat ja seit jeher, wirklich seit jeher, muss ich sagen, weil ich trende, also wenn ich überlege, ich bin 20 Jahre im Business, damals, glaube ich, gab es Trendins schon. Ja. Aber das Trendins, über was wir jetzt reden, ist ein anderes. Ne? Das wird so langsam sichtbar und ihr entwickelt euch ja hin zu einem Software-as-a-Service datengetriebenen Unternehmen. Und diese Vision ist lustig. Robindro war überhaupt mein erster externer Gast hier in diesem Podcast in Folge 2. Und damals, das ist jetzt so 2 Jahre her, da sprachen wir darüber, was denn eigentlich aus Trendins mal werden soll. Und das war genau die Vision. Und das fand ich mega gut, weil ich natürlich mich auch noch sehr gut an früher erinnern kann, als ich für die Themen bei Bertelsmann zuständig war und immer dachte, es wäre doch mega, wenn ich mir die richtigen Infos aus einem Datenfundus selbst zusammenklicken könnte. Da seid ihr jetzt gerade, glaube ich, noch nicht, aber da geht die Reise hin, ne?
Naja, sind wir eigentlich tatsächlich schon, weil wir Daten, die wir haben, digital in Dashboards ausliefern. Das heißt also, weg von der statischen Präsentation, hier kriegst du dein Balkendiagramm, hin zu, okay, und auf der rechten Seite findest du dann noch Filtermöglichkeiten, dass du da ein bisschen rumspielen kannst. Wie sieht's bei Männern aus? Wie sieht's bei Frauen aus? Wie sieht's in der Berufsgruppe aus? Wie sieht's bei dem Wettbewerberset an? Weil, ganz ehrlich, nur das macht ja Sinn. Wie oft habe ich mich auch tatsächlich als Kunde geärgert und gedacht habe, so, und dieses Balkendiagramm hätte ich jetzt ganz gerne nochmal hier segmentiert und es ging nicht. So, das hat total genervt, weil ich dachte, ja, so hilft's mir nicht und ich habe keinen Bock zu telefonieren. Und deswegen ist halt ist ein konsequenter nächster Schritt, eben diese Daten den Kunden einfach zum Arbeiten in einer interaktiven Form zur Verfügung zu stellen. So, das ist der Witz. Das ist das nächste Ding eigentlich.
Ich finde da mehrere Dinge gut dran. Vor allen Dingen aber eine Sache. Ich habe mich nämlich früher immer gefragt, als wir noch in diesen statischen Reports unterwegs waren. De facto war es ja eigentlich so, dass more or less jeder den gleichen Report bekommen hat. Ne? Und hier sind nochmal 5 Fragen nur für euch. Aber der Rest des Reports, der war natürlich standardisiert. Eigentlich ein geiles Geschäftsmodell rückblickend, aber natürlich heute nicht mehr so richtig tragfähig. Denn was ich mich damals schon immer gefragt habe, wenn jetzt alle in Deutschland den gleichen Report haben, more or less, dann kommen auch alle zu ähnlichen Rückschlüssen. Und dann werden alle auch wieder ähnlich auf bestimmte Zielgruppen zugehen, weil natürlich die Ableitung aus dem Report so ist. Ne? Das kann man nicht nur bei Trendins, sondern auch bei Universum oder Potential Park natürlich so sehen, bei allen eigentlich, die solche Rankings damals produziert haben. Und damit konterkariert sich das Ranking natürlich über die Zeit, was für die Anbieter nicht schlecht war, weil dann konnten sie nächstes Mal ein bisschen andere Fragen stellen und vielleicht sagen, ja, das war vor 3 Jahren innen, aber jetzt müsst ihr halt eher auf folgende Themen achten. So, aber im Grunde genommen geht's ja eigentlich bei dem, warum man solche Datenquellen kauft, am Ende immer um 2 Themen. Ich glaube, in erster Linie Recruiting und zunehmend, und ich vermute in Zukunft noch viel mehr um Retention. Und das ist ja hochindividuell, je Unternehmen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz logisch, dass auch die Daten möglichst individualisiert bearbeitet und genutzt werden sollen.
Ja, und tatsächlich halt auch die Rückmeldung zum eigenen Unternehmen. Ich will ja wissen, wie gut das funktioniert, was ich mache.
Genau.
Und 2 Aspekte
dazu
vielleicht noch, Gero. Während man halt bei diesen statischen Report, die hast du einmal ausgeliefert, hast du präsentiert, vielleicht bestenfalls noch einen Workshop gehabt und dann sind die in der Schublade verschwunden. Eben die interaktive Delivery auf einer Plattform erlaubt es uns, da auch regelmäßig Daten einzuspielen. Das heißt, ich kann hier viel höher frequente Veränderungen früher sehen und beeinflussen und kann das wirklich zum ja, Arbeiten nutzen. Das ist der eine Aspekt.
Ja.
Der andere Aspekt bei dem, was du gesagt hast, ist, alle bekommen die gleichen Daten und na gut, haben sie auch die gleichen Schlüsse rausgezogen. So, die Datenlieferung, wie wir sie jetzt vornehmen, heißt aber auf der anderen Seite, dass auf Kundenseite natürlich auch mit den Daten gearbeitet werden muss. Und da werden die Unternehmen die Nase vorne haben, die halt gewohnt sind, datengetrieben zu arbeiten und am besten dieses Tool, also wir schenken denen ja einen Topf Gold mit unseren Daten, diesen Topf wirklich auch wirklich optimal zu nutzen.
So. Ich schmunzel gerade so ein bisschen, weil das genau die Anschlussfrage war. Ich habe jetzt mit dem anderen Punkt angefangen und habe dann gesagt, naja, gedacht, noch nicht ausgesprochen, tue ich jetzt. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Unternehmen dann auch damit umgehen können. Ne? Das ist ja so ähnlich wie mit, ich kaufe mir irgendwie eine Software und wenn ich die aber nicht einsetze, nicht nutze, dann ist halt Garbage in, Garbage out. Dann habe ich halt keinen guten Effekt, sondern eigentlich habe ich Geld verbrannt. Setzt also voraus, dass die Unternehmen in den Teams auch die richtigen Skills und Kompetenzen da haben müssen, die wissen, wie man mit solchen Daten arbeitet. Wie ist denn da so deine Sicht? Du hast ja mit vielen Kunden zu tun und ich nehme mal an, dass bei den Großkonzernen natürlich da das Niveau sich sehr, sehr stark verbessert hat in den letzten 3-4 Jahren. Wie sieht denn das im Mittelstand aus?
Lass mich nochmal einmal generell dazu antworten. Das ist ja im Prinzip auch das, was wir immer sagen. Ne? Punkt 1, HR muss immer datengetriebener werden. Ne? Reden wir seit Jahren drüber. Und Digitalisierung, wir brauchen Digitalisierung. Ja, Freunde, das ist ja jetzt die Konsequenz daraus. Mhm. Ne? Also von daher kommt es nicht unerwartet. Und das Spannende auf deine Frage nochmal zu antworten, wie Unternehmen davon, dass du das von bis findest. Und zwar von wirklich sehr datengetriebenen mittelständischen Unternehmen, die wirklich Active Sourcing zum Beispiel haben und da total datengetrieben systematisch dran gehen. Bis hoch natürlich auch zu gerne bei den strategischen Beratungen. Die haben natürlich irgendwie ganze Analystenabteilungen, die mit den Daten arbeiten. Aber das findet man von bis. Genauso wie du in den großen Konzernen auch immer wieder Kunden findest, die dann doch am liebsten die PowerPoint-Präsentation nur haben, wie du das auch im Mittelstand hast, die sagen so, sagen Sie uns einfach bitte nur, wo wir die Anzeige schalten sollen und das ist das, was ich eigentlich tatsächlich brauche. Also die Spannbreite ist in jeglichem Segment gegeben und es ist aber eine meiner Meinung nach nicht aufzuhaltende Entwicklung. Sehen wir auch mit Aufkommen von People Analytics, ist ein Riesenthema in den letzten Jahren, auch gepusht durch die großen Anbieter, durch die HR-Suiten, die das alles on board anbieten. Ich glaube, das schleicht sich, dieses Datengetriebene schleicht sich in Unternehmen jeglicher Größe ein.
Ja, bin ich fest von überzeugt. Verhindern lässt sich das natürlich nicht. Man muss ja eigentlich nur ins Online-Marketing schauen und gucken, wie die modernen Marketing-Abteilungen arbeiten. Das Gleiche passiert gerade auch schon bei HR. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern, wie immer. Aber wir sind haben uns schon ganz schön entwickelt, glaube ich, die letzten 2-3 Jahre.
Und gute Nachricht, wer das ernst nimmt und wahrnimmt, hat immer noch einen First-Mover-Vorteil.
Ja, spannend. So, das hört sich alles sehr, sehr cool an und du hörst dich auch ganz fröhlich an. Also von daher scheinst du den Wechsel ja nicht bereut zu haben.
Nee, kann ich, also ich habe wirklich in den letzten 12 bis 18 Monaten so wahnsinnig viel nochmal lernen dürfen, dass allein deswegen sich das gelohnt hat.
Wie ist denn das überhaupt? Du bist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der bei Trendence über diese Produkte nachdenkt. Ich nehme an, du hast ein Team. Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, wir haben einen Produktmanagement-Bereich. Wir haben natürlich 1-2 recht große Produkte, die sehr komplex sind. Unsere Arbeitgeberanalyse zum Beispiel. Das ist definitiv was, da muss sich eine Person schon ganz alleine, die ist damit ganz alleine schon beschäftigt. Und dann verteilen wir die anderen Produkte quasi unter uns. Und das ist ein Teil dessen, was ich lernen durfte und mich ein bisschen schlau machen durfte. Produktmanager sind immer so die Spinne im Netz. Das heißt, das Schöne ist halt, dass wir mit allen Bereichen zusammenarbeiten müssen, koordinieren müssen, verstehen müssen. Dabei immer die Stimme des Kunden eigentlich vertreten oder Sicht des Kunden vertreten, um bei Entscheidungen dann im Prinzip die Themen zu pushen, die entscheidenden Mehrwert für den Kunden und damit logischerweise auch Sales-Argumente liefert.
Mhm. Habt ihr da auch so ein Kundengremium, also besonders treue Kunden, die du dir vielleicht auch dann ranholst und sagst, lass mal gemeinsam drauf gucken, was können wir anders und besser machen?
Das ist natürlich das Erste, was ich sofort gedacht habe und was wir noch nicht haben. Also Freiwillige können sich immer noch gerne melden. Leute,
meldet euch bei Christoph.
Ja, genau. Was aber definitiv, was ich genauso sehe. Und ich meine, da sind wir alleine durch das Netzwerk, was wir ja haben, einfach gut aufgestellt, uns da die und jetzt nicht nur die schlausten Köpfe, weil das ist auch was, man denkt immer so, oh ja, dann nehme ich mir den und den und dann überlegen wir uns irgendwas total Abgefahrenes. Ja, ist aber Bullshit, weil du musst nicht das Abgefahrene, du musst das, was die meisten Kunden abholt, natürlich. So. Und das finde ich halt das Spannende, dass man, dass wir die halt wirklich von den Kleinen bis zu den Großen uns Kundenvertreter zusammenziehen können, um dann was zu entwickeln, was ja möglichst allen hilft und in den unterschiedlichen Anwendungsfällen dann auch wirklich einen optimalen Mehrwert bietet.
Ja, cool. Also der Job hört sich wirklich, wirklich spannend an. Cool, kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich immer gefragt, wie es genau aussieht, habe es mir so ungefähr so vorgestellt. Eigentlich wollten wir darüber jetzt gar nicht so lange reden, haben wir aber trotzdem gemacht und ich glaube, es ist auch für viele interessant. Wir wollten nämlich eigentlich über eine Studie sprechen, die schon ein bisschen älter ist. Die ist aus Herbst letzten Jahres, zumindest war da die Befragung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann die Veröffentlichung war, ist noch nicht so lange her, Dezember oder Januar jetzt. Ich glaube, im Dezember habt ihr sie veröffentlicht. Ne? Mhm. Die Studie Zukunft der Arbeit. Und ihr habt da halt im September über 5000 ArbeitnehmerInnen in Deutschland befragt, rund um, man könnte sagen, New Work so ein bisschen. Ne?
Und das Spannende war, und deswegen haben wir sie im offiziellen Titel letzten Endes dann auch New Work Reloaded genannt, ja, dass die Pandemie, die Krise jetzt noch natürlich ein irgendwas zwischen Game Changer und Katalysator dargestellt hat, weil Dinge auf Unternehmensseite, die früher als unmöglich galten, auf einmal zwangsläufig möglich gemacht wurden, nämlich ne, von zu Hause aus arbeiten zum Beispiel. Und ich glaube auch sagen zu können, dass sich was in den Köpfen der Mitarbeiter verändert hat oder nicht vielleicht verändert, aber vielleicht bewusster geworden ist, so dass das ganze Thema eigentlich ist, wie sieht denn New Work nach oder ja, durch die Pandemie aus? Was hat sich verändert? Was bleibt? Was hat sich verändert?
Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Aber ich habe so für mich den Eindruck, jetzt bin ich in dieser New Work-Szene schon relativ lange recht nah dran, weil ich immer seit 10 Jahren in dieser New Work SE New Work Award Jury drin bin und also Jahr für Jahr sozusagen da die Einreichungen lese und halt auch bewerte. Und das Interessante ist, dass diese Dinge, glaube ich, sowieso gekommen wären. Das hätte nur viel, viel länger gedauert. Also Remote Work, ich bin mir sicher, es wäre gekommen, weil die Technologie sich halt so entwickelt und weil der Fachkräftemangel induziert durch die demografische Entwicklung halt auch sich immer stärker verschlimmert im Grunde genommen aus Unternehmenssicht jetzt. Das hätte nur viel, viel länger gedauert. Jetzt kam Corona und hat natürlich wie unter so einem Brennglas Dinge sichtbar gemacht, die vielleicht schon lange nicht mehr State of the Art oder zeitgemäß waren. Und jetzt wird's halt ganz, ganz deutlich. Was sind denn da so die aus deiner Sicht zentralsten Erkenntnisse aus der Studie?
Ich würde sagen, die zentralsten Erkenntnisse, was mich überrascht hat, ist, dass wir festgestellt haben, dass wir nach wie vor eine recht hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden haben mit ihrem Job. Also wer jetzt annimmt, das hat jetzt alles in die Luft geworfen und alle Leute sind irgendwie total unzufrieden mit ihrem Job, das ist gar nicht der Fall. Ne? Also 75% der Befragten sagen, nö, das ist eigentlich, bin zufrieden oder sehr zufrieden. Gleichwohl fehlt denen was und sie vermissen was. Und auch das ist nicht überraschend. Es ist tatsächlich so das Soziale, der soziale Kontakt, der vermisst wird. Und das ist vielleicht für mich so das Erkenntnisreichste gewesen, weil ich es wirklich schwarz auf weiß in den Zahlen gesehen habe, dass Arbeit hat eine soziale Funktion für die Menschen. das ist genauso wie, ne, in die Kneipe, also ich weiß nicht, wie in die Kneipe gehen, aber das hat eine, spielt im sozialen Austausch mit anderen eine ganz wichtige Rolle. Und das ist halt durch diese durch die Remote-Situation in erster Linie, vielleicht auch durch die Lockdowns, wirklich beeinträchtigt worden, und das wird vermisst. So. Und das fand ich ganz plastisch zu sehen. Und also auch, liebe Unternehmen, also Arbeit ist mehr als irgendwo hingehen und dort seine Arbeit verrichten für die Menschen, die das tun.
Ja. Das ist auch was, also sehr mal interessant, eure Zahlen, Daten, Fakten mit dem eigenen Bauchgefühl so abzugleichen, ne? Und man könnte jetzt sagen, ja, das wusste ich auch so alles, ne? Aber es ist schon was anderes, ein Bauchgefühl zu haben oder wirklich zu sehen, das Bauchgefühl stimmt mit den Zahlen, Daten, Fakten in diesem Fall jetzt mal überein. Jetzt aus meiner Sicht so, aus Geschäftsführungsperspektive, jetzt gar nicht Saatkorn-Blogger, sondern ich bin ja Geschäftsführer, da ist das Hauptproblem eigentlich gerade genau diese Identifikation, Motivation, die Unternehmenskultur oder anders ausgedrückt diesen Klebstoff herzustellen, wenn alle im Grunde genommen, wie soll man das sagen, Angestellte, Selbstständige vor ihrem Computer im Homeoffice sind. Ne? War am Anfang nicht so schwer. Am Anfang hat man sich zusammengerissen und man war froh, dass die Arbeit weiterging. Viele Unternehmen haben ja große Herausforderungen gehabt, überhaupt umzustellen auf Remote. Das war bei uns jetzt gar nicht der Fall. Und dann entstand am Anfang eigentlich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, so nach dem Motto, wir kriegen das auch so hin. Und wir hatten dann so ein paar Dinge entwickelt, die über eine gewisse Zeit auch gut funktioniert haben. Ich sag mal so Kaffeerunden, wo man sich einfach nur so austauscht und gar nicht über Projekte redet. Je länger das Ganze aber dauert, desto schwieriger ist es, diesen Klebstoff aufrechtzuerhalten. Das ist gerade so mein ganz großes Thema und das kommt aus eurer Studie halt auch hervor. Ne? Also da gibt es zum Beispiel die drei Zahlen, 67,4% der befragten Mitarbeitenden und 65,8% der Führungskräfte, die haben das Gefühl, die Nähe zum Team ist geringer geworden. So, und das, da könnte man jetzt erstmal sagen, ja und? Aber gleichzeitig sind 75% der Mitarbeitenden offenen für Abwerbeversuche. Also das Thema Great Resignation in USA sind die Zahlen ja nochmal ganz anders. Vielleicht sind die auch nur einfach eher sozusagen aufgrund der Mentalität und der Kultur und der nicht vorhandenen Betriebsratsthemen und gesetzlichen Regelungen. Vielleicht sind die deswegen einfach ein bisschen flexibler. Aber das kommt ja gerade auch hier deutlich an, ne? Dass nach dieser Schockstarre viele Menschen vielleicht nochmal nachdenken und sagen, ist es das, was ich wirklich, wirklich machen will? Ne? Ich zitiere mal wieder Bergmann aus der New Work-Bewegung und komme zum Schluss, nee, vielleicht will ich was ganz anderes machen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation und das spiegelt die Studie, zumindest wenn ich das richtig lese und interpretiere, schon wieder. Ne?
Absolut. Und das Thema Kommunikation nimmt einen viel bedeutenden Raum im Bereich Führung ein. Also mit den Mitarbeitern sprechen und auch also Persönliches auch als Teil des Gespräches zu sehen. So die Frage, wie geht es dir? Also wir haben einen Bereich, der sich rund um das Thema Gesundheit befasst, ne, in der Studie. Und da ist es so, Themen, so wie es einem geht, werden tatsächlich zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden stärker zum Beispiel noch thematisiert als zwischen den Mitarbeitenden, was ich ganz bemerkenswert fand und auch eigentlich genau den richtigen Punkt sehe. Aber tatsächlich ist das was, das muss man sich als Führungskraft auch bewusst sein, darüber in Austausch zu gehen, gerade mit denen, die ich nicht sehe, wie es ihnen mit der Situation geht, um dann doch möglichst diese Nähe, naja, dran festzuhalten oder Anlass dafür zu schaffen, dass sie bleibt.
Ja, vielleicht muss man als Führungskraft deutlich aktiver und individualisierter kommunizieren. Das war vorher vielleicht gar nicht so notwendig, weil sowieso alle zusammensaßen und man so ein bisschen auch ja wahrnehmen konnte durch Smalltalk an einer Kaffeebar, wie es den Leuten wirklich so geht. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz schwierig aus der Ferne, sowas noch mitzubekommen. Und vielleicht muss man dann einfach individualisierter sein, näher dran sein. Ein Aspekt, den ich auch ganz spannend finde, das ist dieses Thema, ich sag mal, Remote Work bedeutet ja auch, dass ich nicht mehr auf den Standort festgelegt bin. Das ist ja aus vielerlei Hinsicht erstmal vielleicht sogar positiv, weil der Recruiting-Radius ja deutlich größer wird. Und gleichzeitig, die Herausforderungen, die wir gerade besprochen haben, gehen ja massiv rein. Gleichzeitig muss ich aber auch eine Organisation und ein Leadership haben, was sowas managen kann. Dazu kommt jetzt noch eine ganz andere Dimension. Das ist das Thema international arbeiten, ohne irgendwo hin zu müssen. Aus den alten Trends-Studien weiß ich noch, dass dieses Thema bietet das Unternehmen internationale Entwicklungsmöglichkeiten an, immer ganz, ganz wichtig war. Es war aber eher so ein Image-Ding, ne? Also musste man haben, wurde dann nur nicht genutzt von den Führungsnachwuchskräften, weil die meisten ja keinen Bock hatten, ins Ausland zu gehen, aber es cool fanden, in einer Firma zu arbeiten, ja, die sowas anbietet. So, jetzt geht das. Man kann in Deutschland hocken bleiben, bei seiner Familie in Buxtehude, mit seinen Freunden und dem Schützenverein, was weiß ich, was einem individuell wichtig ist. Und trotzdem kann man für ein Unternehmen in Tel Aviv arbeiten, theoretisch zumindest. Das ist schon auch eine Bedrohung, ne?
Absolut. Und wir sehen, dass fast die Hälfte sich vorstellen kann, für ein Unternehmen zu arbeiten, dessen Unternehmenssprache nicht Deutsch ist. So. Hups, und auf einmal eröffnet sich da tatsächlich ein ganz neuer Jobmarkt. Interessanterweise ist der Anteil derer, die bereit sind, für ein Unternehmen im Ausland zu arbeiten, dagegen halt nach wie vor relativ gering. Ja. Also es ist wirklich so, das, was du sagst, ist, auf einmal öffnet sich hier ein Fenster für einen Arbeitsmarkt, der tatsächlich, ja, erstmal für unsere deutschen Unternehmen natürlich erweiterter Wettbewerb ist.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil viele sagen immer, ach ja, der Fachkräftemangel, ne? Wir haben ja jetzt ganz andere Möglichkeiten zu rekrutieren. Ich denke dann immer, das stimmt einerseits, und andererseits haben das alle, und zwar weltweit alle. Also da sollte man sich wahrscheinlich nicht zu früh freuen. Was auch so ein Aspekt ist, ist, wie Arbeit sich selbst so verändert. Es ist klar, dass wir hier immer nur über eigentlich White Collar sprechen. Das gilt natürlich nicht für Leute, die irgendwo am Fließband in der Produktion arbeiten, was ja immer noch die deutliche Mehrheit ist. 70% der Jobs in Deutschland sind ja gar keine White Collar Jobs. Aber für die, die das betrifft, ergeben sich noch ganz andere Möglichkeiten. Stichwort Arbeitszeitmodelle, also was wie 4-Tage-Woche oder der von Lasse Reingans propagierte 5-Stunden-Tag oder so. Das war ja vor 3-4 Jahren revolutionär und inzwischen und eigentlich auch unglaublich, dass sowas funktionieren kann. Das konnte man an einem Presseecho damals sehen, was Lasse da mit seinem Unternehmen hervorgezaubert hat. Aber auf einmal ist sowas eigentlich absolut denkbar, ne? Also das ist keine Utopie mehr, so zu arbeiten. Und auch das gibt die Studie wieder. Also ich glaube halt, dass diese Ergebnisse ganz relevant sind, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass viele Arbeitgeber immer noch damit rechnen, ja, wenn die Pandemie mal weg ist, dann drehen wir das wieder zurück. Das halte ich für ausgemachten Bullshit. Die Büchse der Pandora ist offen, das kriegst du nie wieder zurückgedreht, glaub ich. Wie ist denn deine Sicht da drauf?
Ja, also im Kontext von dieser Great Resignation in den USA ist es ja so, dass die Hypothese ist, dass die Leute gemerkt haben, was ihnen wirklich wichtig ist, und dadurch, dass dort Arbeiten eh flexibler ist, haben die jetzt erstmal alle in den Sack gehauen und suchen sich dann irgendwas Passendes. Ich glaube, ganz so wild ist es bei uns nicht, aber ich glaube, dadurch, dass die Mitarbeitenden, die Menschen jetzt erfahren haben, was möglich ist, dass es nämlich möglich ist, dass ich von zu Hause oder wo auch immer, jedenfalls nicht aus dem Büro aus arbeite, dass sie sich nicht mehr so leicht damit zufrieden geben werden, wenn ihnen das nicht mehr ermöglicht wird. Zeigt auch die Studie, dass halt die Mehrheit darauf beharrt, im Job die Flexibilität zu haben, remote zu arbeiten. Also Präsenzoffice, glaube ich, können wir uns wirklich von verabschieden. So, und es werden die Arbeitgeber von dieser Situation profitieren, die am meisten Flexibilität bieten, auch können. Das ist die andere Seite der Medaille. Manchmal kann man das aus was vielerlei Gründen, kann man das vielleicht als Unternehmen gar nicht, aber dann hat man es natürlich auch schwerer, diese Personen zu halten oder überhaupt zu bekommen.
Ja, ja, was es ist halt
Arbeitszeiten, Arbeitsorte angeht. So, und wenn der Arbeitsmarkt sich weiter so entwickelt, wie er sich entwickelt, dann habe ich tatsächlich ja die ganz neue Wahlmöglichkeiten auf einmal.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ist halt ein Arbeitsmarkt. Und da die Marktmachtverhältnisse sich umgekehrt haben, wir reden ja kaum mehr vom Fachkräftemangel, sondern in letzter Zeit macht eher das Wort vom Arbeitskräftemangel die Runde. Was ich aus jetzt der Agenturerfahrung bei uns nur bestätigen kann. Wir kümmern uns um ganz andere Zielgruppen als früher. Also da würde ich alle Arbeitgeber warnen, naiv anzunehmen, dass wenn die Pandemie weg ist, wir wieder Business as usual machen, 8 Stunden im Office. Das wird, glaube ich, nicht gelingen. Aber das werden wir ja sehen und ihr werdet zum richtigen Zeitpunkt mit Sicherheit dann auch wieder Studien machen und das mit knallharten Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen. Deswegen, das war jetzt garantiert nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Es ist unglaublich, die halbe Stunde ist schon rum. Aber meine Lieblingsfrage zum Schluss ist ja immer, was hat dich denn eigentlich in letzter Zeit inspiriert, was du vielleicht den HörerInnen hier mit auf den Weg geben wollen würdest?
Also tatsächlich ist es gar nichts Berufliches oder nur was Semi-Berufliches, das ist eine Auswirkung aufs Berufliche, aber es kommt aus dem privaten Bereich. Meine Kinder, meine Tochter ist jetzt 19, schreibt gerade Abi, fast 20, mein Sohn ist 14 und ich lerne gerade wirklich das Loslassen nicht im Sinne von, ja, die sind ja irgendwann aus dem Haus, sondern eher, dass das eigenständige Persönlichkeiten sind, wo ich merke jetzt, weil die einfach schon so groß sind, dass ich mit Ratschlägen einfach erstmal gar nicht so gefragt bin, beziehungsweise einfach aufpassen muss, wie ich die formuliere und es auch aushalten muss und dass das loslassen, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Und das jetzt nochmal bezogen quasi auf den Arbeitskontext, muss ich sagen, dass ich dafür auch so viel zum Thema oder durch die beiden so viel zum Thema Führung gelernt habe, dass einfach Menschen eigenständig sind und eigene Wege gehen und dass sie die am besten gehen, wenn man sie die auch so gehen lässt, auf dem Weg, den sie für den richtigen halten, dass man da allerhöchstens begleiten kann, aber nicht lenken oder steuern. Das ist Quatsch.
Das habe ich durch die beiden gelernt. Das ist sozusagen das Live-Erlebnis von Leadership 2.0, also eher Sparringspartner sein, als direktiv zu sagen, da geht's lang und so musst du es machen. Da steckt, glaube ich, total viel Wahrheit drin, denn am Ende sind wir halt alle Menschen. Ja, Christoph, das hat erwartungsgemäß erstens viel Spaß gemacht, zweitens war die Zeit viel zu knapp, habe ich gemerkt. Wir könnten viel länger sprechen. Ich danke dir jetzt erstmal für diese halbe Stunde. Für mich war es echt klasse, ganz lieben Dank und weiterhin viel Spaß und natürlich auch Erfolg bei Trendence.
Danke dir und danke dir für die Einladung.
Bis bald, ciao.
Bis bald, ciao, ciao.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.